Nach Vergewaltigungsschock sprechen die Nachbarn. So brutal ging es in der Hellersdorfer Skandalwohnung zu. Medien im Gleichklang. Noch immer Werbung für Covid-Spritze bei Kindern. Und Globalismus führt in den Krieg. Alexander Markovic im Interview des Tages. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Auch das deutsche Stadtbild hat sich durch die Masseneinwanderung stark verändert. Die Gewalttaten explodieren, Frauen leben in Angst, die einheimische Kultur wird verdrängt. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Berlin-Hellersdorf, bei der eine 17-Jährige nach Aussage von Nachbarn grün und blau geschlagen wurde, hat Deutschland schockiert. Doch die Suche nach den Tatverdächtigen könnte schwieriger werden als gedacht. Wie eine Auf-1-Recherche vor Ort ergab, war völlig unklar, wer in der betreffenden Wohnung überhaupt lebte. Die ursprüngliche Mieterin hatte schon lange niemanden mehr gesehen. Dafür bestätigten Nachbarn gegenüber unserem Reporter, dass dort regelmäßig die unterschiedlichsten Nationalitäten ein- und ausgingen, darunter Afrikaner, Asiaten und zuletzt offenbar Araber. Wer auch immer dort wohnte, verfügte wohl über keinen eigenen Schlüssel. Die Tür wurde in regelmäßigen Abständen aufgebrochen oder mit einem Stein offen gehalten. Auch wurde häufig mitten in der Nacht bei anderen Mietern geklingelt, damit diese die Haustür öffneten. Aus diesen Gründen gingen wiederholt Beschwerden bei der Hausverwaltung der Stadt- und Landwohnbautengesellschaft ein. Doch diese reagierte nie. Auch eine Auf-1-Anfrage ließ das städtische Unternehmen unbeantwortet. Die für landeseigene Wohnungsgesellschaften zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erklärte unserem Sender lediglich, Zitat, uns liegen dazu keine Informationen vor. Wie der Fall in der Nachbarschaft aufgenommen wurde, hat Auf-1-Reporter Roy Grassmann in Erfahrung gebracht.
Ich finde das schon eine schlimme Sache, muss ich wirklich sagen. Man, es fällt immer wieder auf, dass es Migranten sein sollen. Also es ist schon ein schwieriges Thema in der heutigen Zeit, ne? Und ja, die Straftäter sollten einfach abgeschoben werden.
Ist nicht gerade toll, ne? Also erst recht in der Umgebung, wo man selbst wohnt, ist nicht so schön. Überhaupt nicht gut. Wenn es hell ist, ist es kein Problem. Aber wenn es dunkel wird, sollte man die Gegend meiden. Großflächig.
Naja, ist schon ganz schön krass, was hier so alles passiert. Ich sehe zu, dass ich bis abends 7:30 zu Hause bin und das Haus möglichst nicht mehr verlasse. Weil es ist krass, diese ganzen kranken Gehirne, die hier rumstolzieren und rumrennen. Na, als ich noch jung war, ich habe sowas nicht. Die wurden alle irgendwie weggefangen und weiß ich nicht, da war das nicht so. Hat man sich da keinen Kopf gemacht. Aber so die letzten Jahre wird das irgendwie immer schlimmer.
Früher habe ich friedlicher gelebt. Ganz in Ruhe. Aber jetzt wird man angemacht und alles. Man darf die Leute nicht mal angucken, wenn es geht.
Würden Sie es jetzt auch auf die Einwanderungspolitik von Frau Merkel schieben, was hier vieles verkehrt?
Genau so sehe ich das. Aber da können wir nichts machen, das hat viel zu klären.
8 Jahre lang blieb die Wahrheit verborgen. Das Ausmaß der Gewalt an Berliner Schulen wurde von der Politik schlicht verschwiegen. 2017 stoppte die damalige SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres die offizielle Statistik. Erst jetzt, nach Jahren des Schweigens, werden wieder Daten erhoben und veröffentlicht. Das Ergebnis ist erschütternd. In nur 12 Monaten meldeten die Schulen der Hauptstadt 55.886 Gewalttaten und Bedrohungen. Das sind im Schnitt 295 Vorfälle pro Schultag. Mehr als die Hälfte, 53,6%, richteten sich gegen Mitschüler. 9,2% waren Bedrohungen, 4,3% Übergriffe auf Lehrer und Schulpersonal. Doch entscheidende Angaben fehlen. Zur Herkunft der Täter oder zur Verteilung im Stadtgebiet schweigt die Bildungsverwaltung. Warum die Zahlen nahezu 10 Jahre lang nicht erhoben wurden, dazu ein Kommentar von Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Es wird gedroht, geprügelt, gemessert. Kaum eine Schule in unserer Stadt, die davon nicht betroffen wäre, soweit so bekannt. Aber jetzt kennen wir auch die konkreten Zahlen. Seit 2017, als die Folgen der Grenzöffnung unübersehbar wurden, hat die Berliner Verwaltung sie einfach nicht mehr erhoben. Und das sagt viel aus. Denn es gibt einen Grund, warum es keine Fakten gibt über die Gewalt in den Straßen. Sei es nun an den Schulen, sei es in Form entmenschter Vergewaltiger wie jetzt in Hellersdorf. Die verantwortlichen Politiker wollten sie nicht einfach nur gegenüber dem Volk geheim halten. Nein, sie wollten sie auch selbst nicht kennen. Sie haben sich eingemauert in eine Blase jenseits der Realität, wo sie über Vielfalt parlieren und den Chai Latte zum Mund führen konnten. Natürlich, teilweise war das Feigheit angesichts der Realität, teilweise der Hochmut von Politikern und ihrer Paladine. Aber entscheidend ist etwas anderes. Seit Jahren wird die Politik des Great Reset brachial vorangetrieben. Die Grenzöffnung war davon eine Etappe. Sie sollte gewachsene Gemeinschaften zerstören und eine Bürgerkriegsstimmung herstellen. Die Corona-Politik war eine weitere Etappe und andere ließen sich finden. Diese Politik des Great Reset hat einen Preis. Er wird bezahlt, etwa durch den Zusammenbruch überbrachter Gemeinschaftsregeln, aber auch durch eine Gesellschaft, die religiös, ethnisch, kulturell, aber auch politisch fragmentiert in den Kampf aller gegen alle übergeht. Das ist kein Versehen, das ist gewollt. Das ist die Voraussetzung für den Orwellschen Traum der Eliten. Aber umso unübersehbar diese Folgen werden, umso mehr regt sich Missbehagen. Auch etwa in der Verwaltung, in der Polizei und vielleicht sogar in den Schulen. Deshalb wurden die Zahlen seit 2017 nicht mehr erhoben. Jetzt gibt es die Statistik wieder und sie wird sogar veröffentlicht. Vermutlich, weil der Bürgerkrieg in unseren Schulen unübersehbar und vielleicht auch unumkehrbar ist.
Als Reaktion auf die Zahlen kündigte CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch übrigens eine neue Initiative an. Mehr Wertevermittlung an Schulen, umgesetzt von der NGO German Dream. Unterstützt wird die Organisation unter anderem von der Welcome Alliance, dem Hub for Multicultural Exchange und der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Ziel? Ein Programm, das, so wörtlich, Haltung stärkt. Berlin zahlt der NGO dafür künftig 500.000 Euro pro Jahr. Ob das gegen tägliche Gewalt hilft, bleibt nach Ansicht von Beobachtern jedoch fraglich. Nicht nur in Berlin, auch in Österreich fließt das Geld für NGOs. Erst gestern berichtete auf1 über die neue Strategie gegen Antisemitismus mit ihren geplanten Zensurmaßnahmen im digitalen Raum. Dort wird eine Zunahme antisemitischer Vorfälle durch Migranten eingeräumt. Laut offiziellen Zahlen stammt rund ein Drittel der gemeldeten Fälle im Vorjahr aus muslimisch geprägten Milieus. Doch statt endlich Konsequenzen in der Migrationspolitik zu ziehen, setzt die Regierung auf noch mehr Steuergeld. Asylwerber sollen künftig eine Erklärung gegen Antisemitismus unterschreiben. Zudem werden Werte- und Orientierungskurse verlängert, ergänzt durch Gedenkstättenbesuche und Community-Formate mit jüdischen Organisationen. Alles organisiert von staatsnahen NGOs und bezahlt von den Steuerzahlern. auf1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer kommentiert: Der vielbeschworene Kampf gegen Antisemitismus entlarvt sich damit als banales Geschäftsmodell für den NGO-Komplex. Die Weihnachtszeit, einst Sinnbild für Gemeinschaft und Tradition, wird zunehmend zum Sicherheitsrisiko. In Magdeburg droht jetzt sogar der komplette Ausfall des Weihnachtsmarktes. Der Grund? Neue, fast unerfüllbare Sicherheitsauflagen. Nach den Vorgaben des Landesverwaltungsamtes muss der Markt mit Betonpollern von mindestens 7,5 Tonnen Gewicht abgesichert werden. Die Stadt verfügt jedoch nur über Sperren mit 3,5 Tonnen. Damit, so die Behörde, sei der Markt ein, Zitat, potenzielles Anschlagsziel alleine durch seinen Betrieb. Da die schweren Poller kurzfristig nicht beschafft werden können, kann die Stadt keine Genehmigung erteilen. Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt steht damit vor dem Aus. Um Sie, verehrte Zuseher, mit der aktuellsten Information versorgen zu können, ist unser Team ständig für Sie unterwegs. Wie zuletzt nach der Gruppenvergewaltigung in Berlin-Hellersdorf. Bitte unterstützen auch Sie unsere Aufklärungsarbeit unter www.auf1.tv/unterstützen. Geschlechtsumwandlung als Karriereplan B. Wer im Männersport keinen Erfolg hat, muss künftig womöglich auf den zweiten Weg im Frauensport verzichten, zumindest bei den Olympischen Spielen. Denn wie die britische Zeitung The Times berichtet, will das Internationale Olympische Komitee künftig nur noch Frauen zulassen, die bereits als Frauen geboren wurden. Auf diesem Weg soll die Chancengleichheit wiederhergestellt werden. Das Komitee stützt sich dabei auf eine eigene Untersuchung, die Transgender-Athleten körperliche Vorteile gegenüber ihren Konkurrentinnen bescheinigt. Die endgültige Entscheidung soll Anfang kommenden Jahres verkündet werden. In Dortmund wurde am Montagabend ein 49-jähriger deutscher polnischer Staatsbürger festgenommen, der laut Medienberichten Teil der sogenannten Reichsbürgerszene sein soll. Dem Mann wird vorgeworfen, im Darknet, also dem verborgenen Netz, eine Plattform namens Assassination Politics betrieben zu haben. Dort soll er Morde an Politikern in Auftrag gegeben und zur Finanzierung davon aufgerufen haben. Auf einer sogenannten Todesliste sollen sich rund 20 Namen befunden haben, darunter Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz und Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll die Corona-Politik größtes Feindbild des verdächtigen Martin S. gewesen sein. Eine Zuordnung, die Beobachter als Teil eines bekannten Musters sehen. Kritische Haltungen gegenüber staatlicher Corona-Politik werden in der medialen Darstellung häufig mit Extremismus oder Gewaltfantasien verknüpft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun wegen Terrorismusfinanzierung, Anleitung zu staatsgefährdenden Gewalttaten und dem Verbreiten personenbezogener Daten. Spannung im Landtag von Brandenburg. Bei der Sitzung der Corona-Enquete-Kommission am Montag sollte es eigentlich um die Politikberatung im Jahr 2020 gehen. Doch plötzlich stand eine ganz andere Frage im Raum. Folgte die Corona-Politik einem geheimen Plan? Einer der geladenen Experten war Gerd Antes, Mitbegründer des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und früheres Mitglied der Ständigen Impfkommission. Er ließ durchblicken, es gibt Dinge, die bis heute nicht öffentlich ausgesprochen werden dürfen.
Ich muss meine Antwort ein bisschen kontrollieren, weil ich Informationen habe, die ich in der öffentlichen Sitzung mit Schwierigkeiten wiedergeben kann.
Schnell wurde klar, Antes weiß mehr, als er sagen darf. Er verfüge, so sagt er, über eigene Quellen zur Zusammensetzung der geheimen Beratergremien von Kanzlerin Angela Merkel. Und wissenschaftliche Kriterien hätten dort wohl nur eine Nebenrolle gespielt. Auch bei einer anderen zentralen Frage ließ Antes durchblicken, die Wahrheit könnte schnell eine Welle der Diffamierung auslösen.
Teilen Sie die These, dass man mit den Lockdown-Maßnahmen ausprobieren wollte, wie weit man mit der Bevölkerung gehen kann, auch im Hinblick auf andere Geschehen in dieser Welt?
Also mir sind alle Theorien oder auch teilweise Fantasien, die Sie gerade angesprochen haben, bekannt. Und ich glaube auch, dass es, keine Ahnung wie viel, eine Fraktion gibt, die das genau, dieses Austesten auch machen wollte. Wenn ich jetzt das und das sagen würde, dann würde ich wieder der Schwurbler-Fraktion 10 Meter näher kommen. Deswegen sage ich es nicht.
Kritik gab es auch an den Besuchsverboten in Pflegeheimen. Die Sachverständige Adelheid Kuhlmey nannte sie einen klaren Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte. Noch immer wird für die Covid-Injektion für Kinder geworben und das mit der Verbreitung von Angst. Aktuell heißt es in vielen Medien, die zweite Corona-Infektion verdopple das Risiko von Kindern, an Long-Covid zu erkranken. Doch die Studie der Fachzeitschrift The Lancet, die auch im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, enthält eine Reihe fragwürdiger Aussagen. Zum einen ist seit Jahren bekannt, dass Kinder am wenigsten von einer Covid-Infektion gefährdet sind. Zum anderen ist auch der Begriff Long-Covid umstritten, da die Symptome auch auf Nebenwirkungen der Covid-Spritze hindeuten könnten. Doch die Mainstream-Medien schreiben wortgleich zu den Ergebnissen. Zitat: Laut den Fachleuten spricht das weiterhin für die Covid-19-Impfung bei Kindern und Jugendlichen. Doch wie die Studie zu ihren Ergebnissen kommt, könnte schon ein Blick in die Interessenskonflikte erklären. So zeigt eine Recherche von Auf1. Ein Studienautor ist Berater für mehrere Hersteller von Covid-Injektionen. Ein weiterer ist Vorstandsmitglied einer Softwareplattform mit dem Namen TransSmart Foundation. Diese Organisation stellt Pharmakonzernen digitale Patientendaten zur Verfügung. Doch wie stark die Pharmaverbindungen der zitierten Wissenschaftler sind, wird in den Mainstream-Medien nicht erwähnt. Ein Thema, das lange als Verschwörungstheorie galt, rückt nun offiziell auf die politische Bühne der USA. Die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene schrieb auf der Plattform X wörtlich: Chemtrails sind real. Mein Clear Skies Act wird Geoengineering und Wettermanipulation verbieten. Greene hatte bereits im Juli einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht. Doch jetzt sorgt eine neue Entwicklung für Aufsehen. Auslöser für Greens Posting war eine Sendung des US-Journalisten Tucker Carlson. Darin heißt es, die US-Regierung habe erstmals zugegeben, dass Wettermanipulation tatsächlich stattfindet. In seiner Sendung hat Tucker Carlson den Geoengineering-Experten Dane Whittington zu Gast und dieser sagt, hinter der Wettermanipulation in den USA stecken das Verteidigungsministerium und dessen Unterorganisation, die DARPA. Die Erzählung von den Kondensstreifen sei, Zitat, eine der größten Lügen, die je weltweit verbreitet worden sei. In Wahrheit werde mit den Chemtrails eine Reihe besorgniserregender Substanzen über den Menschen versprüht. Die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 9. November sorgt weiter für Empörung. Vor allem seine Aussagen über ein mögliches AfD-Verbot und die Ausgrenzung sogenannter Verfassungsfeinde lösten heftige Kritik aus. Doch ein Punkt blieb bisher weitgehend unbeachtet. Und der hat es in sich. Steinmeier sprach offen über seine Pläne zur Kontrolle und Zensur des Internets. Was das bedeutet und wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in dieselbe Richtung steuert, analysiert Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Und der öffentliche Raum, wenn wir darüber sprechen, das sind heute immer stärker auch das Internet und die sozialen Medien. Die Lügen, die Demagogie, die Hetze, der Hohn und der Hass, die dort millionenfach und in Bruchteilen von Sekunden verbreitet werden, sie sind zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Meine Damen und Herren, worauf warten wir eigentlich noch? Es ist höchste Zeit, dieser Gefahr wirksam zu begegnen. Alle wissen das. Deshalb darf die Debatte aus meiner Sicht zum Schutz Jugendlicher vor Social Media nicht so lange dauern und sie darf erst recht nicht im Sande verlaufen.
Und zu guter Letzt, ich hoffe, Sie haben das richtig verstanden, was Steinmeier hier gesagt hat. Er will das Internet zensieren. Hier ist er sich einig mit Ursula von der Leyen auf der EU-Ebene und anderen politischen Regierungschefs, Innenministern, Außenministern, Social-Media-Verantwortlichen. Sie wollen das Netz zensieren und das wird auch kommen. Wenn Sie dieses Video gesehen haben, dann sehen Sie es trotz des Shadowbans, dem meine Person und auch auf eins unterliegen, dann sehen Sie es trotz der Zensur, die schon in den sozialen Medien läuft. Seien Sie froh darüber, denn jetzt geht es noch. Wir werden irgendwann keine Kritik mehr an solchen Orwellschen Verdrehungsreden, an solchen Amokreden äußern können. Momentan geht es noch, aber wer weiß, wie lange noch, denn die Steinmeiers sind auf dem Vormarsch, wenn sie niemand aufhält.
Den gesamten Kommentar von Stefan Magnet sehen Sie unter www.auf1.tv. Der Debanking-Skandal rund um politisch motivierte Kontokündigungen gegen die AfD nimmt immer größere Ausmaße an. Nachdem zuletzt in Nordrhein-Westfalen eine ganze Welle solcher Fälle bekannt wurde, zeigt sich nun, auch Baden-Württemberg ist betroffen. Wie auf eins exklusiv erfuhr, traf es den AfD-Kreisverband Rhein-Neckar, dessen Schatzmeister Karl-Heinz Kolb bestätigte, dass die Kündigung des Parteikontos bereits im Juni ausgesprochen wurde, mit Wirkung zum Ende August 2025. Auch hier handelt es sich um eine Volksbank, konkret um die Volksbank Kurpfalz. Und das, obwohl die Geschäftsbeziehung seit 2013 besteht und das Konto nie überzogen oder auffällig war. Für Kolb ist der Grund eindeutig. Die Kündigung erfolgte aufgrund der Einstufung durch den Verfassungsschutz, sagt er gegenüber auf eins. Ein anderer Grund zu Kolb weiter sei nicht ersichtlich. Damit rückt die Volksbank immer stärker ins Zentrum des Verdachts, eine koordinierte politische Kampagne gegen Oppositionelle zu betreiben. Und wir kommen zum Interview des Tages. Heute mit Alexander Markovic, dem Chefredakteur der Zeitschrift Agora Europa. Er gilt als Kenner des russischen Philosophen Alexander Dugin, jenes Denkers, der kürzlich offen verkündete, der Westen muss schockiert und in Angst versetzt werden. Markovic erklärt, warum die Idee des Globalismus nicht Frieden, sondern Krieg hervorbringt und wie sich Europa aus dieser Spirale befreien könnte.
Ich kann sprechen mit Alexander Markovic, der als ein, man kann sagen, vielleicht der beste, auf jeden Fall sehr guter Kenner von Alexander Dugin im deutschsprachigen Raum gilt. Herr Markovic, Alexander Dugin hatte vor ein paar Tagen sinngemäß erklärt, man müsste den Westen mal so richtig schocken. Was war die Botschaft dahinter?
Nun, also wenn er davon spricht, den Westen schocken zu müssen, dann meint er damit natürlich nicht die Völker Europas oder die einfachen US-Amerikaner, sondern er meint damit die westlichen Eliten. Warum? Das liegt daran, weil eben der Westen spätestens seit den 1990er Jahren, Stichwort Krieg im Irak, Jugoslawien, Nahen Osten generell, eine Politik der Farbrevolutionen betreibt, die darauf abzielt, bestehende Staaten zu zerstören, zu balkanisieren und eben letztlich mit den Segnungen von LGBT, Transhumanismus und anderen Beglückungen des Westens zu überziehen. Das möchte Dugin für Russland vermeiden und deswegen denkt er, ist es wichtig, diese westlichen Eliten zu schocken.
Nun ist das, glaube ich, eine Position, die Dugin in Russland oder in der russischen Welt nicht unbedingt exklusiv hat. Spricht er hier für den Mainstream Russlands oder spricht er tatsächlich vielleicht auch für eine Minderheitenströmung?
Tatsächlich sind die Mehrheit der Russen nicht zufrieden und nicht begeistert eben mit der Einkreisungs- und Sanktionspolitik des Westens gegen Russland. Man darf ja nie vergessen, dass ja der Krieg in der Ukraine auch deswegen noch immer geführt wird, weil eben der Westen Waffen zur Verfügung stellt, Gelder, Geheimdienstinformationen. Und ja, dementsprechend kann man sagen, vertritt er hier tatsächlich eine Mehrheitsposition, was die russische Gesellschaft angeht.
Viele sagen ja, er wäre so ein bisschen der Stichwortgeber von Putin. Ist er das tatsächlich?
Ist er das tatsächlich? Also wenn ich mir die russische Geopolitik der letzten 20 Jahre ansehe, die ja sehr stark von seinen Schriften seit den 90er Jahren beeinflusst wurde, Stichwort grundlegende Geopolitik, dass er sogar im russischen Generalstab gelehrt wurde, dann kann man sagen, hat er zumindest das geopolitische Denken sehr stark beeinflusst innerhalb der russischen Elite und auch der Gesellschaft, kann man sagen. Er beeinflusst natürlich mit seiner Philosophie nicht die Mehrheit der russischen Gesellschaft, aber wird jetzt eben seit dem Beginn oder besser gesagt seit dem Heißwerden des Krieges in der Ukraine 2022 auch immer wieder stärker auf größere staatliche Veranstaltungen eingeladen. Das heißt, man kann sagen, sein Einfluss wächst wieder, seitdem er 2014 in Ungnade gefallen war.
Nun ist das ja mit dem Schocken der westlichen Eliten so eine Sache, gerade dann, wenn man in einer potenziellen Kriegssituation besteht. Da kann das Schocken der westlichen Eliten schnell auch einfach sich zu einem ganz heißen Krieg auswachsen. Also wie sehr wird denn in Russland und wird bei Dugin noch der Unterschied zwischen den westlichen Eliten und den westlichen Völkern gemacht?
Also tatsächlich, wenn man sich einerseits die Verlautbarungen von Wladimir Putin ansieht in letzter Zeit und andererseits natürlich das Denken von Dugin, dann wird da noch immer dieser Unterschied gemacht, dass eben offensichtlich große Teile der Deutschen zum Beispiel auch gegen den Krieg in der Ukraine sind. Das hat man ja auch zum Beispiel daran gemerkt, dass ja von russischer Seite immer wieder auf diesen Unterschied eingegangen wird und der auch gemacht wird. Und ich denke, es liegt natürlich auch an den Deutschen, die ja vermehrt Parteien wählen wie die AfD oder den Österreichern, die verstärkt Parteien wählen wie die FPÖ, die eben auch gegen diesen Krieg eintreten, eben sich noch lautstärker zu machen und stärker zu präsentieren, damit man eben letztlich auch die eigenen Eliten, die eigenen Regierungen dazu zwingen kann, eben diese Kriegstreiberei zu beenden. Und ich denke, das liegt in unser aller Interesse.
Ist das so eine Konstante im russischen Denken? Es gab mal den berühmten Satz, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleiben. Inwieweit das dann Realpolitik der Sowjetunion 1945 war, ist eine ganz andere Frage. Aber postuliert wurde es ja.
Definitiv, es wurde einerseits postuliert, andererseits hat man ja auch tatsächlich, und man weiß mittlerweile, dass das ehrlich gemeint war, versucht eben ein ganzes neutrales Deutschland, auch schon im Kalten Krieg, zu etablieren. Das ist dann leider nur für Österreich gelungen. Und ja, generell kann man sagen, dass es in Russland tatsächlich immer noch eine sehr große, man kann schon sagen, Liebe gibt für die deutsche Kultur und Sprache. Das wird leider momentan nicht erwidert, aber es zeigt, dass man eben hier schon diese Unterschiede machen kann. Und ich denke, es wäre wichtig für uns Europäer, dass wir das auch weiterhin in Zukunft in Bezug auf die Russen machen und schauen, dass wir Frieden finden und eben diesen Kriegszustand beenden.
Sind die Grundpositionen von Dugins oder auch von Russlands, wenn man sagt, er hat verstärkten Einfluss, Geopolitik? Ich habe im Moment den Eindruck, dass eigentlich auf beiden Seiten dieses noch nicht ganz niedergegangenen, aber im Niedergang befindenden eisernen Vorhangs eigentlich wieder die Idee herrscht, wir richten uns auf unserem Teil der Welt ein.
Ja, also ich denke, ganz wichtig ist diese Idee der multipolaren Welt, die eben einfach bedeutet, dass alle Völker sich quasi darauf konzentrieren sollen, ihren eigenen Großraum zu gestalten. Das heißt, dass Europa den Europäern gehört, dass Russland den Russen gehört oder Eurasia den Eurasiern, China den Chinesen, und dass man quasi diese Idee des Globalismus, dass eben alle Völker nur eine Kultur, ein Regierungssystem, eine Zivilisation haben soll, dass man das ad acta legt. Und ich denke, für uns in Europa ist natürlich diese Idee auch eine große Chance, weil wir letztlich dadurch wieder selbstbestimmt werden können und eben frei von fremden Einflüssen, die zum Beispiel auch den Kalten Krieg geprägt haben. Und ja, dementsprechend denke ich, ist diese Multipolarität, die ganz zentral Teil seines Denkens ist und eben auch den Ethnopluralismus eben voraussetzt, nämlich die Vielfalt der Völker, etwas, das man unterstützen kann und sollte, weil man gerade auch im Hinblick auf die Masseneinwanderung nach Europa natürlich sagen kann, dass Selbstbestimmung dann ein Ende dieser Masseneinwanderung bedeutet und eben auch vor allem eine Remigration der illegalen Einwanderung.
Sie haben gesagt, jeder in seinem Großraum. Bedeutet das, es gibt eine Souveränität wirklich aller Völker? Oder heißt es dann auch eine Hegemonie eines zum Beispiel Leitvolkes in diesem Großraum? Viele Völker der früheren Sowjetunion haben ja den Russen vielleicht nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass sie durchaus einem starken russischen Einfluss ausgesetzt waren.
Nun, wenn man sich diese Idee des Großraumdenkens ansieht, hat ja schon Karl Schmitt gesagt, dass es zum Beispiel in einigen Großräumen da mehrere Völker gibt, die einen großen Einfluss haben, zum Beispiel in Europa klassisch die Deutschen und die Franzosen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass dann diese Völker quasi wie ein brutaler Tyrann eben über alles drüber fahren soll, was eben die anderen Völker in diesem Großraum wollen, sondern das ist da mehr oder weniger eine Primus inter pares Position, dass man quasi zwar führt, aber natürlich die Interessen der anderen Völker berücksichtigt, weil wenn man das nicht tut, Stichwort Sowjetunion, dann enden natürlich auch diese Großräume. Und ich denke, gerade wir Europäer haben jetzt aus unserer Geschichte mit Brüssel natürlich gelernt, dass es eher ungünstig ist, wenn man eine tyrannische Elite hat, die alles Mögliche beschließt, was den Völkern missfällt. Und ich denke, das ist natürlich dann auch ein guter Ansporn für die Zukunft, hier ein besseres System zu gestalten.
Ich frage mich immer, ich habe auch tatsächlich noch nie eine wirklich für mich befriedigende Antwort gefunden, ist dieses Konzept der multipolaren Welt ein ernst gemeintes Zukunftsprojekt oder ist es das Konzept einer Macht, die einfach noch nicht in der Lage ist, globale Hegemonie auszuüben, also quasi ein Zwischenschritt?
Gut, also ich würde sagen, dass das ernst gemeint ist, weil ja die Wurzeln dieses Konzeptes interessanterweise auch in Europa liegen, im Denken von Karl Schmitt mit seinem Nomos der Erde, wo er quasi aus dieser totalen Niederlage Europas im Zweiten Weltkrieg und dann eben den Kalten Krieg natürlich den Schluss gezogen hat, dass es eben nicht sinnvoll ist, quasi das eigene Zivilisationsmodell der ganzen Welt überzustülpen, sondern sich wieder auf sich selbst zurückzuziehen und eben letztlich andere Zivilisationen und Großräume anzuerkennen. Und dementsprechend ist das jetzt nichts original Russisches oder Chinesisches, diese Idee der multipolaren Welt. Es wird nur jetzt so genannt, sondern eigentlich, wenn man so will, eine urdeutsche Idee, die dann hoffentlich auch die Deutschen jetzt sich wieder zu eigen machen, um eben so, wie Karl Schmitt es im Sinn hatte, wieder ihren Platz in der Welt zu finden und sich eben dem Globalismus entgegenzustellen.
Das vollständige Gespräch mit Alexander Markowitsch sehen Sie unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.